Liebe Freunde, darauf habe ich mich gefreut, dass wir miteinander diese Entdeckungsreise machen können. Was Gnade ist. Es ist ja in unserem Volk ein bisschen verloren gegangen. Manche denken, es sei ein veralteter, verstaubter Begriff. Aber sonst würden nicht Politiker und sogar die Reklame immer wieder diesen Begriff benutzen. Aber damit machen sie ihn auch kaputt. Schon der Wilhelm II., wenn er sich Kaiser und König von Gottes Gnaden genannt hat. Gottes Gnade ist nun mal was anderes, nicht? Und sogar wenn unser früherer Kanzler Kohl gutmeinend von der Gnade der späten Geburt gesprochen hat, hätte genauso gut sagen können, glücklicherweise bin ich nicht so geboren, dass ich SS-Mann wurde, nicht, sondern dass erst später war. Wir Älteren können davon sprechen, es ist eine Gnade, wenn man jeden Morgen gesund aufstehen darf. Junge Leute sagen das nicht, ich sehe es als Gnade an, wenn sie liegen bleiben dürfen. Aber dann würden sie den Begriff Gnade gleich gar nicht mehr benutzen. Der Begriff Gnade ist beinahe ein Auslaufmodell in unserer Zeit. Und deshalb ist es höchste Zeit, dass wir es neu entdecken, was Gnade ist. Denn es geht ja nicht darum, dass ein biblischer Begriff noch irgendwo im Kurswert bleibt, sondern Menschen werden arm, wenn sie nicht mehr wissen, was die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist. Menschen werden arm, wenn sie nicht mehr Verlangen haben nach der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Darum habe ich über den Abend das Thema gesetzt, Herrschaftswechsel. Und dann hat mir jemand gesagt, ist genauso unverständlich. Was ein Regierungswechsel ist, das wissen wir. Vor ein paar Monaten, nicht? Ob es zum Besseren ist, muss ich erst rausstellen. Was ein Pfarrerwechsel ist, wissen Sie auch. Bei der Investitur wurde gesagt, neue Besen kehren gut, aber alte wissen besser, wie es in der Ecke aussieht. ...1843 gab es in Möttlingen einen Herrschaftswechsel. Da war der junge Pfarrer Johann Christoph Blumhardt ziemlich hilflos, als er einer Frau gegenüberstand, die von Dämonen besetzt war. Und er hat lang mit ihr gebetet, gerungen, seelsorgerlich zugesprochen, bis zu jenem Abend, Jahr 1843, da er gesagt hat, jetzt haben wir lang genug gesehen, was der Teufel fertig bringt. Herr Jesus, jetzt wollen wir auch mal sehen, was du kannst. Und dann gab es einen Herrschaftswechsel. Dass dort, wo Dämonien gewütet hatten, der Jesus das Kommando übernommen hat. Auch der Apostel Paulus hat einen Herrschaftswechsel in seinem Leben erlebt. Und davon spricht er in Kapitel 5 des Römerbriefs, wo die Sünde mächtig geworden war. Da ist doch die Gnade, merken Sie, Stichwort Gnade, noch viel mächtiger geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat, zum Tod hin, so auch die Gnade herrsche. Jetzt wissen Sie, warum ich vom Herrschaftswechsel gesprochen habe. Es geht ums Herrschen, ums Regieren, um Chefsachen, wer Chef in unserem Leben ist, ob es die Sünde ist. Es kann ganz derbe Sünde sein. Der Apostel Paulus hat keine derben Sünden in seinem Leben gehabt. Aber er hat nachher festgestellt, wohin hat mich der Fanatismus gerissen? Dass ich genau das tat, was Gott nicht wollte, und ich habe gemeint, ich würde noch Gott dienen. Da waren noch ganz andere Kräfte, wo die Sünde geherrscht hat, da herrscht jetzt die Gnade. Er hat's immer wieder in seinem Leben betont, 1. Korinther 15, wunderbar, aus Gnade bin ich, was ich bin, seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr geschafft als sie alle. Aber nicht ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Gottes Gnade kann sogar dazu helfen, dass man in einen normalen 24-Stunden-Tag mehr hineinpacken kann, als was sonst normalerweise möglich ist. Und dass mehr dabei herauskommt. Der Apostel Paulus sagt 1. Timotheus 2, ich war ein Lästerer und Verfolger und Schmäher und ich habe die Gemeinde Jesu verfolgt. Aber es ist desto reicher gewesen, die Gnade. Und sie hat mich stark gemacht und hat mir ein Amt gegeben und mein Leben sinnvoll gemacht. Herrschaftswechsel. Die Gnade ist nicht bloß ein bisschen Sympathie Gottes, das uns liebevoll, wohlwollend ab und zu seinen Blick streift. So wie Gott gnädig ist, dann passiert etwas. Gnade ist voll göttlicher Vitalität, voll göttlichem Tun. Das wurde vor 300 Jahren durch den Pietismus entdeckt. Vorher hat Martin Luther unserem Volk herrlich gesagt, was Gnade ist. Wir werden gerecht gemacht vor Gott allein durch seine Gnade. Ob bei uns ist der Sünden viel, bei Gott ist viel mehr Gnade. Aber das hat man in darauffolgenden Jahrzehnten, Jahrhunderten vergessen. Es passiert immer wieder, dass wir selbst gefühlteste biblische Aussagen nivellieren, abfeilen, abschmelzen, zertreten wie ein abgetretener Läufer auf dem Boden. Damals vor über 300 Jahren, als der Pietismus aufkam, da hat man Gnade angesehen wie so einen himmlischen Tropfen Öls, wenn die Maschinerie der Kirche oder des Staates nicht mehr richtig läuft, da braucht es ein bisschen Gnade. Oder wenn Menschen nicht mehr richtig können, wenn sie müde werden, das gibt es ja auch manchmal, dann ist Gott gnädig. Und das ist wie eine Vitaminspritze, eine religiöse. Und das hat den Pfarrer Philipp Jakob Spener vom Stuhl gerissen. Das kann's doch nicht sein. Er hat eine kleine Flugschrift geschrieben, 1675, Pia Desideria. Da kam der Spitzname Pietisten auf. Ihr mit eurem übersetzt herzlichen Verlangen. Nach was hatte denn der Spener? Ein herzliches Verlangen, dass endlich ein paar Menschen die Augen aufgehen dafür, was Gnade ist. Nicht ein bisschen Sympathie Gottes, nicht ein bisschen Wohlwollen Gottes, nicht ein bisschen Blinzeln mit den Augen, dass er es recht mit uns meint, sondern dass Gnade ist doch die überbordende, gar nicht in unserem Leben zu fassende Kraft Gottes, die unser Leben verändern, prägen, neu gestalten will. Ich habe das herzliche Verlangen, Pia Desideria, herzliche Wünsche, dass ein paar Menschen das wieder begreifen, dass Jesus nicht eine Gestalt von vorgestern war, sondern dass man sagen kann, ich lebe, ach was, nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der Philipp Jakob Spener hat die ganze Schönheit, die ganze Tiefe unseres Glaubens wiedererkannt. Viel tiefer als alles seicht Religiöse. Die Einzigartigkeit unseres Glaubens. Dass ich wesensmäßig verbunden sein kann mit dem lebendigen Jesus Christus. Und dass wir die überschwängliche Kraft, so zitiert Spener aus der Bibel, die überschwängliche verändernde Kraft Gottes in unserem Leben erfahren. So hat's angefangen. Schon 7 Jahre später ist einem Menschen das Auge aufgemacht worden. Der 24-jährige junge Vikar August Hermann Franke, möchte einfach ein bisschen erzählen aus der Geschichte des Pietismus, wenn Sie schon 200-jähriges Jubiläum haben. August Hermann Franke, begabter junger Theologe, kam als Vikar nach Lüneburg und man hat ihm gesagt, du hältst am Pfingstmontag die Predigt. Man hat ihm rechtzeitig den Text gesagt, Johannes 20, dies ist geschrieben, dass ihr glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihr in diesem Glauben das Leben habt. Und er hat sich hingesetzt, begabter junger Mann, und hat seine Predigt vorbereitet, wollte schon erstens, zweitens, drittens schreiben, bis ihn die Frage überfallen hat, habe ich denn in Jesus das Leben? Was wäre denn in meinem Leben anders, wenn es Jesus gar nicht gäbe? Gut, dann wäre ich nicht Pfarrer, dann gäbe es keine Kirche, aber wäre ich vielleicht Lehrer. Wo hat denn Jesus mein Leben geprägt? Mein Leben ist geprägt durch meine Vorfahren, durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, durch mein Studium, durch meine Freunde. Wo hat denn Jesus mein Leben geprägt? Ist denn eigentlich alles ein Geschwätz, was ich als Pfarrer von mir geben will? Ist alles, was in der Kirche ist, Routine? Bin ich denn ein Schauspieler vor mir selbst, vor der Gemeinde, vor meinen Mitmenschen, vor Gott? Und diese Fragen haben ihn, wie er sagt, in einen Abgrund der Verzweiflung gerissen. Auch die Muslime sprechen doch schließlich von Allah. Ist denn unser Gott überhaupt, ist das eine Einbildung von uns Christen? Wochenlang ist er in dieser Verzweiflung gewesen, bis er schließlich in einem Abend gerufen hat, Gott, wenn es dich überhaupt gibt, dann erweise dich mir. Gott, wenn es dich überhaupt gibt, dann erweise dich mir, dass dich gibt. Und dann beschreibt er es in seiner Biografie, es war, wie wenn sich eine Hand wendet, wo vorher Zweifel war, an sich selbst, am Christentum, am Glauben, an der Bibel, am Beten, als Gewissheit. Wie wenn eine Hand sich wendet, wo vorher abgrundtiefe Verzweiflung war, Angst, war plötzlich Gottes Nähe da. Gnade. Und zugleich war da eine unvorstellbare Vitalität. Ich würde am liebsten heute Abend bloß erzählen, was der August Hermann Franke alles geschafft hat. Er war dem Pfarrer in Glaucha vor dem Stadttor von Halle und hat nebenher das Theologiestudium total umgekrempelt, so wie Spener 7 Jahre vorher eigentlich geschildert hat. Wir brauchen wieder gemeindegemäße Pfarrer, Seelsorger, nicht bloß Leute, die spitzfindige Fragen disputieren. Er hat neben einem vornehmen Institut für Adelskinder, in dem später dann auch Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf war, das Waisenhaus von Halle aufgebaut. Wenn Sie Stuttgarter Charlottenplatz das Waisenhaus sehen, es wurde nach Muster des Waisenhauses in Halle gebaut. Die Kaiserin Katharina von Russland ist gekommen und hat das pädagogische System des Franke angesehen, um es nach Russland zu übernehmen. Das ganze preußische Schulwesen wurde umgewandelt nach den neuen pädagogischen Vorstellungen des Franke. Er hat entdeckt, dass schwedische Offiziere in Gefangenschaft in Sibirien sind und hat für sie gesorgt. Er hat dem Grafen Kannstein gesagt, die Bibeln sind zu teuer, mach du eine Bibelanstalt für Volksausgaben von Bibeln. Unvorstellbar. Er hat den ersten Missionar, den Bartholomäus Ziegenbalg, ausgesandt nach Indien, wo noch kein Mensch wusste, was Weltmission ist. Es war wie ein Vulkan von Kraft. Heute werden sie von ehrfürchtigen Führern durch die hallischen Anstalten geführt. Die neulich bekam man sogar eine Sonderbriefmarke da. Das erste Naturalienkabinett, Franke aufgebaut, der hat nicht bloß fromm gesäuselt. Der hat einen Blick gehabt für die Schöpfung Gottes. Einer seiner engsten Mitarbeiter war der Richter überhaupt von, wenn Sie mal im Gesangbuch die Lebensläufe nachlesen, es ist ein neuer Ton evangelischen Singens in unsere Christenheit von Halle aus ausgegangen. Der Richter hat gedichtet, O Jesus, draus mein Leben fließt und alle Gnade sich ergießt in meine Seele zum Leben. Verstehen Sie, die haben wieder entdeckt, was Gnade ist. Jesus persönlich strömt mit seiner Kraft, mit seiner verändernden Kraft in mein Leben ein. Es war 100 Jahre, bevor die beiden Bernhäuser Webergesellen Metzger und Trautwein hierher nach Bernhausen pietistische Impulse brachten. Und sie haben es auch für Bernhausen und für die Umgebung neu entdeckt, neu gefasst. Gnade ist nicht bloß ein bisschen Sympathie Gottes, nicht ein bisschen Wohlwollen, nicht eine Emotion, eine Stimmung bei Gott, sondern Gnade, o Jesus, draus mein Leben fließt und alle Gnade sich ergießt, in meine Seele zum Leben. Das ist ein neuer Lebensimpuls, eine neue Lebenswirklichkeit, nicht bloß eine Schubrakete, sondern Jesus ist mein Lebenszentrum, so lebe ich nun. Ach was, nicht ich, Christus lebt in mir. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn mich eins traurig gemacht hat, lieber Bruder Raff, dann, dass ich Herr Prälat gesagt habe, hier bin ich der Bruder. Und bloß einer in Bernhausen darf nicht Bruder zu mir sagen. Mein Sohn, der soll ruhig nur Vater sagen. Also, Gottes Gnade, das ist dem Pietismus hier in Württemberg anvertraut. Und viele denken, Pietistisch sei, Stuttgarter Zeitung sagt immer, Kehrwoche ist durch den Pietismus erfunden worden und alles, was muffig und eng und spießig ist, pietistisch. Pietistisch nicht, dass sie besondere Gemeinschaften haben oder besonderes Liedgut oder besondere Form des Betens oder besonderen Lebensstil. Alles kann dazukommen als Folge. Das Wesen des Pietismus ist, dass er entdeckt hat, was Gnade ist. Sie können sagen, Gott persönlich ist da, das ist Gnade. Dass Gott es mit uns Menschen zu tun haben will. Nicht bloß befehlend, sondern verändernd. Das ist Gnade. Nicht bloß, dass ich morgens gesund aufstehen kann. Es ist eine Liebe Gottes, dass er dazu hilft. Ja, die ist viel zu wertvoll, als dass wir es in den Zusammenhängen gebrauchen sollten. Und es wird dem Pietismus in Württemberg, ich muss andersrum sagen, unsere Kirche in Württemberg. Ich weiß, wovon ich spreche. Braucht dringend notwendig diesen Ruf zur Sache. Aus dem Pietismus, überzeugt und überzeugend. Wir haben es nicht mit ein bisschen Religiosität zu tun, mit Stimmungen, Emotionen, Eindrücken, was ich für richtig halte, sondern Gott selbst muss wieder bei uns tätig werden. Wir haben lang genug gesehen, was Menschen planten, vorhatten, als Lösung vorgeschlagen haben. Und wir haben auch menschliche Ohnmacht erlebt, im Staat, in der Kirche. Immer wieder auch im Pietismus. Und wir haben es erlebt, was der Teufel kann. In einer Welt, in der der Teufel los ist. Das ist nicht bloß eine Redeweise. Jesus nennt den Teufel den Fürsten dieser Welt. Wir haben es lang genug gesehen. Jetzt wollen wir auch sehen, was Jesus kann. Aber, und jetzt bin ich beim zweiten Teil, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Sie kennen das von unserer liturgischen Formel, das ist ja ein Wort aus dem Korintherbrief, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns. Die Gnade des Jesus Christus ist nochmal etwas ganz Besonderes. Nicht umsonst hat der Apostel Paulus so umständlich formuliert,
Er hat nicht gesagt, die Gnade Gottes und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft Gottes sei mit uns. Wir müssen aufpassen, die Bibel ist sehr differenziert, die spricht sehr genau von dem, was sie sagen will. Und wir sind immer in der Gefahr, alles so in einen Topf zu mischen. Von Gnade hat man ja schon viel in Israel geredet. Jesaja 63, ich will gedenken der Gnade des Herrn und der Ruhmestaten in allem, was er seinem Volk erwiesen hat. Die haben schon gewusst, Gnade hat etwas mit Tun Gottes zu tun. Er errettet, er befreit, er führt, er speist in der Wüste, er tränkt dort, wo es kein Wasser gibt. Er bewahrt, er führt zum Ziel. Ich will gedenken der Gnade. Gnade ist, dass Gott etwas tut. Aber die Gnade Jesu Christi, die Gnade des Jesus Christus, mein Bruder Kurt sagt immer, und er ist Philologe und Historiker und Geschäftsführer in der Welt, er sagt, warum sprecht ihr immer Jesu Christi? Dieser alte lateinische Genitiv spricht doch von Jesus Christus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus. Sprecht doch normal. Sonst, wenn einer neu anfängt mit dem Glauben, weiß er nie, ob er sagen muss, Christi ist mein Herr oder ich liebe Christa oder, das ist ja wieder was anderes, gell, aber. Sprecht doch normal von Jesus Christus. Die Gnade des Jesus Christus, davon spricht der Apostel Paulus, sehr pointiert. Wir haben gesehen die Herrlichkeit Gottes dort, wo Jesus war. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater. Wie geht's weiter? Voller Gnade, das war das Wichtigste. Und jetzt denken Sie wieder nicht mal, folgt, weil der Herr Jesus hat uns so lieb gehabt, sondern so wie es die Evangelien berichten, da hat alles bloß von Vitalität, vom Tun Gottes gesprudelt. Voller Gnade, voll Zuwendung zu Menschen. Dass Jesus Menschen bei der Hand nahm, dass er sie sah, dass er sie Menschen zu sich führen ließ. Die Hände auf sie legte, schon den kleinen Kindern. Bei Jesus ist eindeutig geworden, was Gnade ist. Jesus kann Menschen verändern. Jesus kann Menschen neu machen. Jesus kann uns einen Ekel geben vor dem, was vor Gott nicht recht ist. Jesus kann uns ein Sensorium, einen Sinn dafür geben, dass wir plötzlich wissen, was Gott wichtig ist. Für Jesus ist kein einziger Mensch, auch heute Abend nicht, kein einziger Mensch ein hoffnungsloser Fall. Dass er sagen muss, ich bin eben so. Jesus hat keinen gefragt, wie alt bist, kann man dich noch verändern? Sondern Jesus hat Leben verändert. Jesus kann die sündige Welt mit Gott versöhnen. Er kann Menschen losmachen von unserem Ich, von der Gebundenheit an unsere Verliebtheiten und an unsere Verbitterung. Ich bin da schon mal aufgegangen. Unser Leben ist ganz stark von dem bestimmt, wo wir bitter sind, stocksauer, und wo wir geheime Lieben haben, Vorlieben, Sehnsüchte. Jesus kann uns frei machen. Dass es plötzlich das wichtig ist, was vor Gott wichtig ist. Er kann unser umgetriebenes, ängstliches, gejagtes Herz festmachen. Das alles steht in der Bibel in wunderbaren Geschichten. Und die stehen nicht bloß dort, damit wir weitere Erzählungen haben, sondern das, was Jesus getan hat, das kann er erst recht heute, nachdem Gott ihm alle Kraft, alle Macht, alle Gewalt übertragen hat. Jesus lebt und viele haben es in den vergangenen Jahrhunderten auch hier in Bernhausen erfahren. Und jedes von uns kann es auch erfahren. Was Jesus in seiner Zuwendung zu uns neu machen kann. Die Gnade dieses einen, so sagt der Apostel Paulus im Römer 6, dieses einen Jesus Christus entscheide darüber, was Leben ist oder ob unser Leben umsonst ist. Können Sie überhaupt noch zuhören? Ich frage so, weil jetzt das, was ich jetzt sagen will, Sie unter keinen Umständen überhören dürfen. Zwei Drittel der Bibel sind ja Altes Testament. Und zwei Drittel davon sind Erzählungen. Ganz anschaulich. Wie Gott ein Volk erwählt hat, befreit hat aus der Sklaverei, geführt hat durch die Wüste, ins gelobte Land, wie er Propheten und Könige und Versöhnungstag und Gottesdienst gegeben hat, überschüttet mit Gutem. Und dann steht in der Bibel ganz ehrlich drin, werden morgen nochmal drauf kommen, dass Gott in großem Schmerz sagt, sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Sie verlassen mich, die lebendige Quelle des Lebens, und machen sich hier und dort löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Sie leben in den Tag hinein, wie sie wollen, und kommen doch in den Tempel und sagen, hier ist das ja ein Tempel und alles in Ordnung. Was sollte Gott an uns auszusetzen haben? Gott liebt und liebt und liebt und liebt. Es gibt offenbar Mächte, die selbst in Gottes geliebtem, erwählten Volk gehindert haben, dass Gott das tun konnte, was er tun wollte, dass er es zu seinem strahlenden Volk macht, dass die Völker der Welt sagen, ha, diesen Gott müssten wir auch haben. Stattdessen hat Israel immer wieder die Götter der anderen Völker akzeptiert. Vielleicht hilft es doch was der Baal, gell? So wie wir sagen, vielleicht hilft es doch so ein gutes Bankkonto oder da. Vielleicht sollte man doch auf Aktien umsteigen, sind die Götter unserer Zeit. Dass ich dem lebendigen Gott nicht das Entscheidende meines Lebens zutraue. Martin Luther hat von dieser Machtkoalition, von diesem Machtbündnis, das es in unserer Welt gibt, gesprochen, in der Auslegung der dritten Vater unser Bitte, die leider gar nicht mehr gelernt wird. Vielleicht haben es manche von Ihnen gelernt, dass der Teufel die Welt und unser eigenes Ich sich verbünden, damit es nicht zu Gottes Reich kommt. Der Teufel, die Welt, auch unsere Umwelt, was alles los ist, mein vollgefüllter Terminkalender und was mich eben juckt, was mir gerade Spaß macht. Eine Machtkoalition, die mich abzieht von Gott oder sagt, na ja, ich mache im Augenblick Schnuppe. Gottes Gnade, wenn ich mal im Krankenhaus bin, dann brauche ich wieder Gottes Gnade, da bete ich auch wieder. Aber im Augenblick brauche ich es nicht. Gott kann es für andere aufsparen im Augenblick. Woher kommt das? Gott hat alles Gute für uns vor, dass unser Leben von Gottes Kraft und Gottes Herrlichkeit durchwirkt wird. Dass nicht tausend Stricke uns nach unten ziehen, sondern dass wir erhoben wären. Was so viele Menschen Meditation suchen, Erhebung, das können wir viel näher haben beim lebendigen Gott. Woher kommt das, dass ich in meiner Bibellese bin, dass wir morgens die Losung lesen und wenn uns einer fünf Minuten später fragen würde, was hast du gelesen? Ja, da ist irgendwas von Gott vorkommen, okay? Wenn uns jemand fragen würde, was für eine Schlagzeile in der Zeitung, das wüssten wir, würden wir wissen. Wie der VfB gespielt, würden wir wissen, wenn er zufällig mal gewonnen hat, gell? Also, warum ziehen uns Mächte von Gott ab? Die Frage wird gar nicht beantwortet, wird nur gesagt, Jesus hat diesen Kampf aufgenommen. War ein kleiner Kerl in der Stuttgarten-Furtbach-Straße. Uns Mutter hat, heute wird von Kindern nichts erzählt, sondern bloß von unserer engsten Familie. Unsere Mutter hat immer zu den uns fünf Brüdern gesagt, einer von euch darf mich in Stund begleiten. Ein Ehrendienst. So sind wir ab und zu als junge Leute in die Stunde gegangen, sonst wären wir sicher auch nicht hingegangen. Sagen Sie es auch zu Ihren Angehörigen, heute darfst du mich begleiten, das wäre mir Hilfe. Und da hat mich dieser Vers getroffen. Herr, habe Acht auf mich und lass mich ritterlich den Kampf bestehen. Damals war ich 16. Das hat mir geholfen, der Vers. Wenn Satan, Sünd und Welt mich stürmend überfällt, nicht übergehen, nicht aufgeben. Herr, habe Acht auf mich. Verstehen Sie, das ist Gnade. Der Herr Jesus hat diesen Kampf aufgenommen. Das ganze Neue Testament berichtet uns, dass Jesus, der Sohn Gottes, Jesus von Nazareth, von seinem ersten Wirken an, versucht wurde vom Teufel. Es war ein Kampf mit den Dämonengeistern bis hin zur Kreuzigung. Jesus sagt seinen Jüngern, jetzt kommt der Fürst dieser Welt, aber er hat keine Macht über mich. Das ist das Besondere an Jesus Christus, an der Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Das ganz Besondere. Dass er kämpft gegen den Teufel und dass er stärker geblieben ist als alle Macht der Finsternis. Deshalb kann er auch sagen, Petrus, selbst wenn der Teufel dich herumkriegen will, und er versucht's, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist die Gnade des Jesus Christus. Er ist der Stärkere als alle Versuchung. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Sie können nichts Wichtigeres beten am Morgen, Herr Jesus, deine Gnade sei mit mir. Bewahr du mich vor meinen eigenen dummen Gedanken. Bewahr mich vor meinem Mundwerk, das viel zu schnell losschießt. Bewahr mich vor meinem Hass, bewahr mich vor meiner Ungeduld. Vor allem, was an Dämonischen in mir ist. Herr Jesus, bewahr du mich. Die Gnade unseres Herrn Jesus ist eine kämpfende Gnade. Diesen Herrschaftswechsel können wir nicht machen. Aber der Herr Jesus steht vor der Tür und möchte gern die Herrschaft übernehmen über unser Leben. Und wir können es wollen, dass er über uns herrscht. Deshalb bin ich beim Letzten. Ich will das, was du, Jesus, kannst. Der Herr Jesus drängt sich uns nicht auf. Und deshalb gibt's quer durch die Bibel eine große Sorge. Ich ermahne euch, liebe Schwestern und Brüder, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Bleibet in der Gnade Jesu, hindert doch Jesu Gnade nicht. Jesus steht doch nicht bloß in Laodicea, Offenbarung 3, vor der Tür und klopft an. In einer Gemeinde, die gemeint hat, bei uns läuft's. Wie in Neufen und Ischingen und Gommaringen und auch Bernhausen, da ist was los. Andere Leute können sich was abstreiten. Und Jesus sagt, halt, du sagst, ich bin reich und ich brauche nichts, wir kommen da leider durch, ich bin tolle Opfer. Aber ich stehe vor der Tür. Bisher habe ich bei euch noch nicht viel wirken dürfen. Wie steht's mit der Gnade des Jesus Christus? Behandeln wir ihn wie einen Asylanten, den wir am liebsten schnell wieder abgeschoben hätten? Komm schon allein durch. Oder lassen wir uns anstecken von dem, was Johannes 1 steht, von seiner Fülle, steht jubeln da. Von seiner Fülle haben wir genommen. Gnade um Gnade. Es gibt ein schönes Pfingstlied, das heißt, denn der Geist der Gnaden hat sich eingeladen. Du, ich möchte gern bei euch sein. Der Geist der Gnaden hat sich eingeladen, macht ihm die Bahn. Nicht weit von hier in Denkendorf lebte ja Johann Albrecht Bengel. Er hat lang mit Gott gehadert, dass er beinahe 3 Jahrzehnte seines Lebens, er, der begabte Theologe, nicht nach Tübingen berufen wurde, dass er sich mit 11- und 12-jährigen Buben abgeben musste. Und dann hat er entdeckt, der lebendige Herr Jesus, wenn er da ist, kann wirken, dass selbst aus diesen 11- und 12-jährigen Buben ein Gewürz für das Herzogtum wird. Und nachher war es Magnus Friedrich Roos und Philipp Friedrich Hiller. Jeder Jungscharhelfer, jeder Kindergottesdienstmitarbeiter muss wissen, wenn Gottes Gnade ist, wenn er was macht, dann wird auch bei 11- und 12-Jährigen Entscheidendes draus, dann wird unser Land anders. Dieser Johann Albrecht Bengel, der die Bibel kannte, ein Standardwerk, wird heute von uns Theologen immer noch benutzt, gesagt, die schönste Verheißung, die schönste Zusage in der Bibel ist, dass der Hausherr sich aufmachen wird und seinen armen Knechten und Mägden dienen wird und ihnen auftragen wird. Es ist die Ehre des gnädigen Gottes, dass er uns viel mehr gibt als für alles, als alles, was wir bisher Gott danken. Viel mehr. Es ist die Ehre Gottes. Vom englischen Flickschuster William Carey, dem großen Missionspionier, ist das Wort überliefert, dass er nach 7 Jahren erfolgloser Tätigkeit in Serampur gesagt hat, lasst uns endlich Großes von Jesus erwarten. Vorher hat er sich für Jesus eingesetzt, er hat für die Sache Jesu geschafft, er hat Opfer gebracht. Lasst uns doch endlich damit rechnen, dass es die Gnade Jesus, unseres Herrn Jesus Christus gibt, dass er was tut. Und nicht bloß ein bisschen Wohlwollen drüber gießt, Tropfen Öl. Und genauso lasst uns endlich etwas Großes von Jesus erwarten, jetzt die Charlotte Reilen sagen können, die Kemner, der Pfarrerstochter, wo ist Kemner, dahinter, glaube ich, die das evangelische Stuttgart geprägt hat, mit dem Wohltätigkeitsverein für Arbe, mit Gründung des Diakonissenhauses, erste Stuttgarter Missionsfest, eine Kaufmannsfrau. Oder die Mutter Kanz, die in Groß-Hebbach Kinderschwestern eingerichtet hat, die Schwesternschaft, was hat die für Württemberg getan? Diese einsamen Frauen. Lasst uns endlich von Jesus etwas erwarten. Als ich etwa 14, 15 war, nach dem Zusammenbruch kam das Lied auf, unser Land für Jesus. Das ist mir zum Gebet geworden, dieser Schlussvers. Auch mein Herz für Jesus. König, ziehe ein, meinen Willen beuge, herrsche du allein. An diesem Geschäft ist der Herr Jesus bis heute noch bei mir. Und ich habe es nötig, dass ich ihn täglich bitte, meinen Willen beuge, herrsche du allein. Gnade soll sich mächtiger erweisen als alles, was mich von Jesus abziehen will. Die göttliche Kraft, so heißt es einmal im Gesangbuch, mach uns sieghaft durch Jesus Christus. Amen. Ich bin beinahe am Ende. Wie macht man es praktisch? Karl Gutbrot hat ja lange in ihrer Gemeinde leben dürfen, war dankbar dafür. Der hat uns im Pfarrseminar und Diakonieseminar immer wieder einmal als Seelsorger sagen können, man muss auch festmachen, dass man es will. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und er hat gesagt, schreibt doch hinten eure Bibel, ein Datum hinein, macht das Zeichen des Jesus, Kreuzeszeichen, braucht keine große Zeichner sein, schnell gemacht. Und dort, wo sonst am Kreuz dass Jesus Nazarenus Rex Judeorum steht, Inri, da schreibt er eure Initialen hinein, RSCH.
nicht ein Talisman, aber ich möchte es festmachen, Herr Jesus. Ich warte auf deine Gnade. Ich warte auf dich persönlich. Bin gespannt, was du aus meinem Leben machen kannst. Ich darf mit ihnen beten. Herr Jesus Christus, dass du auch bei uns noch einmal neu handeln willst, heilen willst, befreien willst aus allem, was uns von dir abzieht. Die Werke des Teufels zerstören. Dass wir wirklich dir gehören. Du weißt, wo es echt ist heute Abend. Du weißt, wie viel auch ganz schnell wieder zu Hause kommen kann, was uns wichtig erscheinen will, und die Telefonanrufe und die unbezahlten Rechnungen. Und Herr Jesus, erweist dich da als der Stärke, dass wir dabei bleiben. Herr Jesus, ich will deine Gnade haben. Herrsche du allein. Deine Gnade, Herr Jesus, sei mit uns allen. Amen.